NDR Info. Redezeit.
Selbstvermessung per App, Big Data in der Medizin. Macht uns die Datenflut gesünder? Das war heute immer wieder Thema hier auf NDR Info und ist es jetzt auch. Mein Name ist Ulrike Heckmann und ich heiße Sie herzlich willkommen zur NDR Info Redezeit. Heute wieder in Kooperation mit Visite im NDR Fernsehen und als Video-Livestream auch auf unserer Internetseite zu sehen unter ndr.de/redezeit. Und über genau diese Adresse, diese Seite erreichen Sie uns auch per Mail, wenn Sie mitdiskutieren wollen. Also noch einmal ndr.de/redezeit. Sie können uns auch anrufen. Die Telefonnummer lautet 08000 44 1777. Meine beiden Studiogäste sind Mediziner und beide auf ihre Weise Fachleute für Telemedizin, Gesundheits-Apps und andere Fragen zum Thema Digitalisierung in der Medizin. Aus der Visite-Sendung zu uns gekommen ist Dr. Oswito Albrecht, stellvertretender Direktor am Peter-Reichardts-Institut für medizinische Informatik der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und an seiner Seite Günther van Dijk, Vorstandsmitglied der Ärztekammer Hamburg und Mitglied im Telematik- und Telemedizinausschuss der Bundesärztekammer. Herzlich willkommen auch an Sie beide. Die Deutschen sind offenbar lieber gesund als reich. Der von TNS Infratest und Trendbüro jährlich vorgestellte Werteindex zeigt nämlich, Gesundheit liegt bei den deutschen Internetnutzern auf Platz 1 der zentralen Werte, noch vor Freiheit oder Erfolg zum Beispiel. Und immer mehr Menschen nutzen digitale Helfer, um etwas für ihre Gesundheit zu tun. Die Zahl der Gesundheits- und Medizin-Apps, die steigt rasant. Und darunter sind viele Fitness-Apps, die Schritte zählen, den Puls oder Herzschlag kontrollieren und sogar den Schlaf überwachen. Und auch die Krankenkassen sind dabei am Ball, bieten eigene Apps an. Nutzen Sie auch Apps? Und wenn ja, was haben Sie für Erfahrungen damit? Wenn Sie mögen, uns das zu erzählen, dann machen Sie mit unter ndr.de/redezeit und noch einmal die Telefonnummer 08000 44 1777. Umfragen zeigen, jeder Fünfte in Deutschland nutzt solche Apps. Bei den 14- bis 34-Jährigen ist es sogar die Hälfte, die sagen, ich finde das gut. Aber es gibt auch viele skeptische Stimmen, das zeigt unsere Umfrage.
Diese Geräte hier messen und wie ist mein Puls heute und wie ist er abends und wie ist er morgens und ist alles ein bisschen viel. Weil es technisch möglich ist, wird es gemacht.
Ja, ich habe auch so eine App und das habe ich auch gemacht, den Puls gemessen und Schrittzähler. Das ist wie eine Kommune, die aufgemacht wird. Und dann können Sie sich mit anderen mitteilen, können sagen, wie ist denn das bei dir? Welchen Puls hast du nach so und so viel Treppensteigen? Und das fand ich dann albern.
Ich bin Heilpraktiker und ich werde sowas mit Sicherheit nicht anwenden. All dieser ganze technische Krams, ich glaube, das braucht man gar nicht. Also ich möchte generell nicht überall vermessen werden und irgendwo erfasst werden. Das gefällt mir daran nicht.
Das ist einfach eine Welle, auf die man aufspringt. Und wenn es für jemanden gesundheitlich was bringt, dass er Sport macht, dass er regelmäßig Sport macht, dann finde ich es sinnvoll.
Und ab und zu kontrollieren ist gut, aber nicht ständig. Das ist ein Zwang. Dreimal am Tag den Blutdruck messen und der ist völlig in Ordnung. Also halte ich für Blödsinn.
Die Idee finde ich gut, dass man quasi seine eigenen Werte abrufen kann, aber das wird ja aufs Handy übertragen. Da habe ich natürlich sofort wieder die Angst, wer liest das mit?
Ob ich jetzt ein gesünderes Leben dadurch führen würde, wage ich zu bezweifeln.
Ich finde es nicht schön, muss ich sagen. Es ist mir zu elektronisch, das Ganze. Man hat sowieso schon so viel mit Mails zu tun, dann soll man auch noch die Apps für seine Gesundheit machen. Ich komme mir schon vor wie so ein kleiner Roboter, der durch die Welt marschiert. Also ich finde, gerade bei der Krankheit oder Gesundheit sollte man auch den menschlichen Kontakt zum Arzt haben, damit man auch wirklich weiß, was los ist.
Tja, viele Fragen bei den Nutzern. Zwei Menschen bei mir im Studio, die sich auskennen. Nutzen Sie beide denn Apps, gesundheitsbezogene Apps auch persönlich? Herr Dr. Albrecht, Herr van Dijk.
Bislang nicht. Ich hatte auch keine Gelegenheit, diese für mich persönlich zu benutzen. Habt ihr allerdings auf dem Smartphone selbstverständlich auch einige Probedinge zu Hause.
Aber ist für Sie jetzt für den Alltag nicht so wichtig? Wie geht's Ihnen, Herr Albrecht?
Berufsbedingt nutze ich natürlich viele dieser Apps. Ich schaue mir die an. Wir beobachten den Markt eben halt auch. Privat benutze ich auch medizinische Apps. Das sind aber mehr Referenzen, die ich da nutze, damit ich schnellen Zugriff zu Informationen bekomme.
Okay, also sehr spezielle Fragen. Jetzt wollen wir am Anfang ein bisschen was erklären, damit Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht selber auch nicht nutzen, verstehen, wie das eigentlich geht. Zunächst einmal technisch die Frage. Wir haben eben gehört, einige sagen, das ist mir zu kompliziert, da mit dem Smartphone und so weiter. weiter. Wie geht das zum Beispiel mit dem Smartphone, den Puls zu messen oder die Schritte zu zählen oder den Herzschlag zu überwachen oder gar den Schlaf? Wie macht man das? Lege ich mir das Smartphone einfach sozusagen daneben? Herr Albrecht, vielleicht.
Das Smartphone an sich ist ja schon mehr als einfach nur das Telefon. Da beginnt es halt. Das Smartphone hat ja diverse Sensorik verbaut. Da sind Beschleunigungssensoren drin, ein Kreiselkompass ist da drin. Sie haben da eine Kamera drin, Sie haben eine LED da drin verbaut. Also es sind viele, viele Dinge. Mikrofon. Speziell bei der...
Anders gefragt, brauche ich ein Zusatzgerät immer oder geht vieles auch so? Also kann ich auch zum Beispiel einen Finger drauflegen, damit der Puls gemessen wird, reicht das und was brauche ich sonst noch?
Es ist unterschiedlich, es kommt darauf an, was Sie wünschen. Sie können allerdings auch ohne Zusatzgeräte schon einiges mit dem Smartphone anfangen. Wenn es jetzt um das Pulsmessen geht, ist das eine clevere Methodik, die Technik da umzufunktionieren. Es funktioniert folgendermaßen, dass Sie Ihren Finger auf die Kamera legen des Smartphones und daneben ist in der Regel auch das Blitzlicht, eine LED, die dann leuchtet. Das benutzen sie auch eben, um Fotos zu schießen. In diesem Falle wird es aber eben dazu benutzt, um Helligkeitsschwankungen innerhalb des Gewebes eben halt zu messen. Wenn der Puls durchgeht, verändert sich dann eben halt für einen Moment auch die Helligkeit. Und das nimmt diese Kamera dann mit und über einen geschickten Algorithmus lässt sich daraus dann eben halt der Puls ableiten.
Also keine Zauberei, sondern schlichte Technik und intelligente Sensorik. Nun gibt es auf dem Markt der Apps ja eine schiere Vielfalt. 350.000 sind es insgesamt, natürlich nicht nur auf dem deutschen Markt, sondern Apps, die irgendwie was mit Gesundheit zu tun haben. Wie schafft man da Ordnung? Wie kann man da sortieren? Was unterscheidet man? Gesundheits-Apps ist mal die Rede von, dann Medizin-Apps.
Wir definieren Gesundheits-Apps nach dem Begriff der WHO von Gesundheit. Und zwar besagt die Definition, dass Gesundheit nicht einfach nur die Abwesenheit von Krankheit ist, sondern auch das vollständige körperliche und seelische Wohlbefinden mit einschließt. Das ist schon sehr, sehr weit gefasst und ein Traum, wenn sich das realisieren ließe. Aber das gibt die Möglichkeit, dass man sehr viele Apps, die von den Herstellern schon in die Kategorie Gesundheit geschoben werden, auch da eben berechtigt wiederfinden
kann. Also diese ganzen Fitness-Apps beispielsweise. Fitness, die fallen alle darunter.
Nicht nur die, sondern auch Wellness-Applikationen, wenn sie dann durch Musik gut gestimmt sind oder sie haben dann bestimmte Farbfolgen, die sie dann sehen. Das gibt ihnen ja auch ein gutes Gefühl und insofern kann man das vielleicht dabei belassen.
Und was sind genau Medizin-Apps?
Die Medizin hat eine andere Definition. Bei der Medizin geht es ja darum, dass erstmal primär um Erkrankungen und Verletzungen, das ist schon mal ein Unterschied, aber es geht um die Diagnostik, Therapie und Prävention von eben Verletzungen und Erkrankungen. Und das ist schon ein anderer Anspruch, als eben halt dieses gute Gefühl dann zu provozieren, sondern hier geht es eben darum, irgendwas zu diagnostizieren oder eben die Therapie zu begleiten.
Also wenn ich beispielsweise Diabetespatienten habe, die Blutzuckermessung mit einer App machen, dann ist das eine Medizin-App und das wird dann sozusagen auch vom Arzt manchmal mit verordnet.
Verordnet wahrscheinlich eher nicht, aber es wird eben von den Patienten genutzt, eben im medizinischen Kontext. Es kommt ganz drauf an. Sicherlich gibt es einige Kollegen, die da Empfehlungen aussprechen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, diese Trennung einfach vorzunehmen zwischen Medizin und Gesundheit. Denn sobald ein Hersteller einer Applikation die Zweckbestimmung gibt, dass es sich um ein Medizinprodukt handelt, muss er sich der staatlichen Regulation unterwerfen. Das müssen diese anderen Applikationen halt nicht tun.
Deshalb sind wir bei der Frage, wie trennt man die Spreu vom Weizen? Sie beobachten ja, Herr van Dijk, auch in der Ärztekammer und auch in den Ausschüssen für Telemedizin und Telematik die Entwicklung seit langem. Wie viel ist davon zu gebrauchen, was da am Markt ist von den Apps? Kann man das schätzen?
Ja, darf ich vorweg darauf hinweisen, dass ich keinen Ton höre.
Taub dann machen nicht. Sie das den Lautsprecher mal ein bisschen mehr offen.
Kriege ich, aber tut sich nichts.
Ja, dann kommt mein Kollege, schleicht sich dann mal leise rein und vielleicht...
jetzt höre ich was.
Ja, jetzt ist es okay.
Irgendwas.
Gut, okay. Das hat sich jetzt geändert. Also, kleine Störung zwischendrin, so ist das halt bei Live-Sendungen noch dazu. Im Radio hier mit
ja,
vielen
zu
Betanken.
Ihrer Frage. Also die Ärztekammer selbst und die angeschlossenen Ärzte sehen mit Hoffnung auf diese Apps, auch Gesundheits-Apps, auch Medizin-Apps, weil sie sich davon natürlich versprechen, dass in Zukunft einige Kontrollarbeiten leichter fallen werden.
Ja, werden wir gleich drüber reden. Ich habe jetzt, mal ein bisschen Luft holen bei der kleinen Unterbrechung, gerade einen Hörer oder eine Hörerin, das kann ich nicht erkennen, hier am Telefon. Wer ist dran? Hören wir gerade nicht. Das war nochmal ein Fehler. Gut, okay. Also bleiben wir bei der Brauchbarkeit von Apps und nochmal die Frage, wenn Sie Ihre Erfahrungen schildern wollen, rufen Sie uns an unter 08000 441777 oder schicken Sie uns eine Mail unter ndr.de/redezeit. Herr von Dijk, 350.000 Apps auf dem Markt, wie viel davon ist zu gebrauchen, kann man das abschätzen?
Es kommt darauf an, Herr Albrecht hatte gerade darauf hingewiesen, auf den Unterschied zwischen Gesundheits-Apps und den Medizin-Apps. Bei den Medizin-Apps sind natürlich auch die Hersteller deutlich vorsichtiger, wenn auch gleich dafür umso teurer als bei den anderen, die ja teilweise kostenlos sind. Was davon zu gebrauchen ist, das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Aus medizinischer, ärztlicher Sicht können wir die Apps empfehlen, die die Bewegung fördern. Weniger die Apps, die Kontrollen dieser Bewegung untersuchen. Denn das nutzt nichts, wenn ich weiß am Abend, dass ich 10.000 Schritte gelaufen bin, fühle mich aber dermaßen matschig, dass ich die nächsten 5 Wochen keinen Schritt mehr tun werde, außer zum Kaufmann oder zum Bier holen.
Also diese Fitness-Apps, die sind brauchbar, würden Sie das auch sagen, Herr Albrecht, dass die brauchbar sind?
Es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Da hat von Dijk vollkommen recht. Also Sie brauchen natürlich intrinsisch die Motivation, dass sie auch was ändern wollen. Dann ist die Technologie, die ihnen da zur Verfügung stellt, sicherlich eine Hilfestellung, weil sie sie in ihrer Motivation unterstützen können. Aber nur aufgrund einer Applikation werden sie nicht automatisch fitter.
Also das, jetzt haben wir aber einen Hörer dran. Und die Frage geht an wen jetzt?
Wer sind Sie?
Ja, wer sind Sie? Mein Name ist Ulrike Heckmann.
Mein Name ist Baum.
Herr Baum, Sie nutzen Apps? Sie nutzen Gesundheits-Apps?
Ich verstehe Sie einfach nicht.
Ob Sie Gesundheits-Apps nutzen oder haben Sie sich schlicht verwählt bei uns?
Nein, ich habe mich nicht verwählt. Ja. Um was geht's denn jetzt?
Herr Baum, ob Sie Gesundheits-Apps nutzen?
Ich verstehe Sie akustisch nicht.
Ich glaube, dann müssen wir nochmal neu anwählen. Geht das?
Sie sollten mir sagen.
Ja. Also, ich glaube, das ist akustisch jetzt gerade ganz schwierig. Irgendwie ist da heute der Wurm drin. Wie vielleicht auch bei vielen Anwendungen im Detail der Wurm drin stecken kann. Also Fitness-Apps können sinnvoll sein. Kann die denn auch ein Arzt gebrauchen, diese Daten? Wenn jetzt jemand sagt, ich habe so ein digitales Tagebuch und notiere da, wann ich meine 10.000 Schritte zusammen habe, notiere, wie die ganze Zeit mein Pulsschlag gewesen ist, mein Herzschlag.
Ja, hier geht es ja nicht um Patienten, also um Kranke, sondern es geht um Gesunde, die noch gesünder werden wollen oder die sich krank fühlen in einem gewissen Bereich und meinen, für ihre Gesundung etwas tun zu müssen. Ich weiß nicht, ob ein Arzt damit einverstanden ist oder besonders beglückt ist, wenn dann jemand mit seinen Ergebnissen kommt und sagt, liebe Doktor, guck mal, ist das jetzt gut? Ein Sportmediziner würde im Verein schon sagen, das ist eine ordentliche Leistung, die ist noch steigerungsfähig. Aber ein Arzt, ein niedergelassener Arzt, der mit Patienten tagtäglich zu tun hat, da könnte störend wirken. Was anderes ist es, und das ist das, was wir jetzt häufiger sehen, dass die Patienten oder die Benutzer mit diesen Werten, die dann Unruhe stiften, weil der Blutdruck plötzlich doch mal bei 160 ist, dann plötzlich den Rettungsdienst rufen und sagen, ich habe einen ziemlich schlimmen Blutdruck, den sie sonst ja gar nicht so feststellen würden. Und bitten dort dann um Einfuhr oder Einlieferung in ein Krankenhaus oder in eine Praxis.
Das heißt also, wenn viele Menschen solche Apps nutzen, dauernd ihre eigenen Körperdaten überprüfen und dauernd dranhängen, so bin ich noch im Normbereich, dann führt es eher dazu, dass wir mehr Hypochonder kriegen bei uns in der Gesellschaft, oder?
Die Hypochonder haben wir, aber das wird dadurch erst merkbar und verstärkt.
Sehen Sie das auch so, Herr Alter?
Dieses Problem, dass man oder die innere Einstellung, dass man vielleicht krank sein könnte, das gibt's eben halt auch schon ewig. Da hat man sich den Schrembel geholt, ein medizinisches Fachwörterbuch, und hat dann da eben nachgelesen. Die Technologie ermöglicht es natürlich jetzt viel schneller, Informationen zu bekommen. Dass es jetzt mehr Hypochonder gibt als vorher, das glaube ich eher nicht. Aber es fällt natürlich viel leichter, die Informationen sich zu holen und sich vielleicht dann ganz exotische Erkrankungen dann noch leichter herauszusuchen, ja.
Was sollte man dann machen? Solche Apps überhaupt nicht benutzen oder mehr Aufklärung leisten? Sie haben gesagt, man sollte das kanalisieren, man sollte also andere Informationen auf dem Smartphone bieten.
Mit den Ergebnissen, die einem selbst krankhaft oder spanisch vorkommen, wo man beunruhigt ist und denkt, naja, also irgendwie ist das ja nicht ganz gesund. Das ist wichtig, dass man dort eine Anlaufstelle hätte, um nachzufragen, bin ich jetzt krank, bin ich der Fall, einer von 10.000, der vielleicht dann auffällig ist, weil er vielleicht einen dauernden Bluthochdruck hat und jetzt über diese App erst auch feststellen kann, dass er auch wirklich krank ist. Der sollte selbstverständlich zum Arzt gehen. Das ist gar keine Frage. Der kann das dann weiterklären. Allen anderen rate ich, sich dann über die verschiedenen Auskunftsdateien, die es im Moment auch schon gibt, auch bei den Ärztekammern, bei den KV'n, Rat zu holen, bei den Kassenärztlichen Vereinigungen Rat zu holen und gegebenenfalls dann mit seinem persönlich führenden Hausarzt darüber zu sprechen, wie man sich weiter verhalten soll.
Setzt voraus, dass gerade wenn jetzt noch die Unterstützung, die digitale, dazukommen soll, dass Ärzte sich damit auch auskennen. Viele Krankenkassen, Herr Albrecht, haben inzwischen auch Apps im Angebot. Die Palette reicht auch von solchen angesprochenen Fitness-Apps bis hin zu Informationen, Ernährungsberatung etc. Nun, wenn man in diesem großen Feld, was da auf dem Markt ist, die Spreu vom Weizen trennen will, kann man sagen, alles, was meine Krankenkasse anbietet, dem kann ich trauen?
Das ist natürlich eine Frage. Dazu müsste man ja jedes Einzelangebot erstmal überprüfen. Also von der Tendenz her und in Deutschland ist es kann man das, glaube ich, so sagen, dass die Angebote von den Krankenkassen nicht in die Überwachung gehen, zurzeit jedenfalls nicht, sondern es sind Angebote zur besseren Lebensführung, zur Beratung, zur Aufklärung und Prävention. Und das erkennt man eben daran, dass die Daten auf dem Gerät verbleiben und nicht an irgendeine zentrale Stelle gesendet werden. Das kann sich natürlich ändern. Vielleicht wird das dann oder erwartungsgemäß wird es dann bei den privaten Krankenkassen wahrscheinlich so einen Ruck geben, dass man Daten abfordern wird, um eben jetzt erstmal Bonusprogramme anzubieten. Ne? Wer sich gesund verhält, kriegt dann eben halt einen Bonus.
Also sofort misstrauisch werden, wenn es um Prämien und um Bonuspunkte geht?
Na, im Hinterkopf halten und skeptisch bleiben, denn in der Welt kriegt man selten was geschenkt. Und insofern, das ist eben halt auch ein Aspekt, der besonders wichtig ist, dass Verantwortung hier übernommen wird und dass man selbst eben halt auch überlegt, was denn dahinter stecken könnte. Nein, gegen Bonusprogramme im Großen und Ganzen ist natürlich nichts einzuwenden. Aber die Motivation sollte dann klar sein. Die sollte auch klar kommuniziert werden dann von der Kasse oder vom Anbieter.
So, wir haben einen Anrufer, glaube ich. Frage mal eben kurz in die Regie. Ne? Sind noch nicht ganz dran, aber jetzt müsste ein Hamburger Hörer dran sein. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Schamai aus Hamburg.
Herr Schamai, Sie nutzen solche Apps?
Ich benutze WhatsApp. Ich nutze alle Apps, was so gesundheitsfördernd ist. Und vor allem, was sage ich mal, mich daran erinnert, dass ich mich zu wenig bewegt habe. Da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten, die nutze ich. Ich komme gerade übrigens vom Sport. Da habe ich eben gerade so ein Fitnessband umgehabt und habe da so praktisch meine Schritte wurde gezählt und da wurde auch mein Puls gezählt. Wurde also praktisch alles das, was sage ich mal, ein Sportler in unserem Breiten braucht.
Und das fällt Ihnen leichter, wenn Sie so ein Fitnessprogramm am Armband oder am Smartphone haben?
Mhm. Ja, das finde ich total und das ist sehr hilfreich. Und vor allem, wenn ich mal einen Tag zum Beispiel überhaupt nicht gemacht habe, da bin ich dran in den Hotel und heute müsste ich da eben noch mal 5.000 Schritte machen, da mache ich es. Und das liegt ja auch daran, dass eben halt, man muss natürlich auch so Disziplin haben, dass man auch da wirklich danach arbeitet und ich habe ja mannigfaltige, gegenteilige Sachen gehört, die da behaupteten, ja, du wirst da permanent überwacht und du wirst da deine Daten werden weitergegeben und so. Ja gut, wir leben im Jahre 2015 und nicht in 1933.
Also Sie haben da keine Sorgen. Haben Sie auch noch Fragen, Herr Schamai?
Ich hätte nur eine Frage, allgemeine Art, und zwar hätte ich mal gerne gewusst, diese Body Mass Index, was da jetzt vielfach ja immer in Frage steht und auch diese Fettanteile des Körpers, wird ja auch gemessen. Sind die überhaupt so relevant oder kann man da drüber hinweggucken?
Okay, vielen Dank für die Frage, die, ja, wer beantworten möchte, vielleicht davon Dank.
Also der Body Mass Index inklusive Fettanteil des Körpers ist eine generelle statistische Auswertung, die für jemanden persönlich keine große Rolle spielt. Sie kennen ihre Waagen zu Hause, da treten mit nackten Füßen drauf und dann über die Widerstandsmessung wird der ungefähre Anteil des Fettes gemessen. Das geht bei Kindern nicht, das geht bei älteren Leuten nicht und bei muskulösen Leuten nicht. Also man soll sich davon nicht verwirren lassen. Wenn, dann kann man das aber wirklich exakt messen lassen. Dafür haben wir entsprechende Vorbereitungen und die finden Sie am besten bei Ihrem Hausarzt, wenn Sie Interesse haben. Mhm. Für die Kontrolle ist es ausreichend. Mhm.
Ich sag nochmal die Telefonnummer für alle Hörerfragen, die 08000441777. Das ist unsere Telefonnummer, falls Sie erzählen wollen, welche Erfahrungen Sie mit Apps gesammelt haben. Vielen Dank erstmal an Fabian Schamai aus Hamburg. Machen uns diese digitalen Helfer und Trainer eigentlich wirklich gesünder? Hilft das, dass wir insgesamt mehr tun für Prävention in Deutschland? Oder ist es nur ein Glaube all derer, die Technik begeistert sind, Herr Albrecht?
Ich denke, da werden wir jetzt auch erstmal ein bisschen abwarten müssen. Ne? Die Technik ist ja ziemlich neu. Die Menschen beschäftigen sich damit. Das ist grundsätzlich erstmal positiv zu werten. Wenn sie die Technologie nutzen, um ihren Körper besser kennenzulernen, kann das nicht schlecht sein, ne? Weil ich mich ja dann oder diejenigen damit im Körper auseinandersetzen. Also das sehen wir, glaube ich, beide recht positiv. Aber im Verlauf wird sich erst zeigen, was die Technologie bringt. Und ich hatte es eingangs ja schon gesagt, es kommt wirklich auf die innere Einstellung an, was ich daraus mache. Ne? Aber dafür muss ich natürlich auch erstmal Kenntnis haben, was es gibt. Und wenn die Gerätschaften eben da nützlich sind und mich da unterstützen, ist doch wunderbar. Das ist ein guter Einstieg.
Hilft es denn auch, das Gesundheitssystem effizienter zu machen? Also wenn die Krankenkassen Interesse haben, solche Apps auch unter das Volk zu bringen und zu sagen, nutzt das und tut mehr für eure Fitness, auch damit werben, dass eben Bonuspunkte oder Prämien oder sonst was damit erworben werden können. Hilft es unterm Strich, dass wir das effizienter machen in unserem Gesundheitssystem? Herr von Dijk.
Als präventive Maßnahme kann ich das nur sehr begrüßen. Ich war in China und dort kann man auch ohne App das Tai Chi bewundern, wie die Menschen sich dort bewegen. Und ich wäre froh, wenn es in unseren Betrieben in ähnlicher Form stattfinden würde. Wenn das ein Motivationsschub bedeutet, dann kann ich mit voller Begeisterung nur dahinter stehen und sagen, so viel App, wie es eben geht und auf jeden persönlich noch gemünzt. Es kommt aber immer darauf an, wen es trifft. Wir haben doch eine Menge Menschen, die diese App anschauen, aber benutzen und anschließend nicht benutzen. Und das sind leider immer diejenigen, die sie hauptsächlich benutzen sollten. Also was Herr Albrecht eben angekündigt hat, das ist absolut zutreffend und genau richtig.
Ich frage jetzt gerade mal in die Regie, ob wir im Moment steht die Leitung noch nicht. Ich sage aber nochmal die Telefonnummer für unsere Anrufe 08000441777 oder unsere Mailadresse unter ndr.de/redezeit. Lassen Sie uns reden über die anderen Apps und Anwendungen kurz, Herr Albrecht. Es gibt ja eine ganze Reihe kleine digitale Programme auf dem Smartphone, mit dem Ärzte chronisch kranke Patienten zum Beispiel unterstützen können, beobachten können. Wie weit ist da sozusagen die Verbreitung?
Es gibt diverse Pilotprojekte dazu. Diese Patientengruppe wurde treffend identifiziert. Die chronisch Erkrankten sind auch meiner Ansicht nach diejenigen, die am meisten von dieser Technologie profitieren können. Denn Sie müssen es so sehen, dass ja der chronisch erkrankte Mensch sich sehr viel mit seiner Erkrankung auseinandersetzen muss. Es ist ja kein Hobby, sondern er muss es ja, seine Krankheit managen können. Und die Technologie bietet natürlich Möglichkeiten, ihn dabei zu unterstützen, wenn sie dann eben die Blutdruckwerte nicht mehr per Hand aufschreiben müssen, sondern das Gerät übernimmt das, dann haben sie schon mal diese Last weg. Ne? Es wird dokumentiert und zudem dann ihre Medikamenteneinnahme. Entschuldigung.
Bei Alarm kann das dann gleich weitergeleitet werden, also wenn jetzt irgendwie schwer herzkranke Patienten mit sowas überwacht werden, dass dann gleich, wenn die in einen roten Bereich geraten, sag ich mal, gleich irgendwo in einer Zentrale, in einer Notrufzentrale das ankommt, oder wird es, geht es soweit nicht?
Es gibt einige Pilotprojekte, die so schon durchaus funktionieren. Ne? In der Kardiologie gibt es solche Überwachungssysteme bereits, aber das sind jetzt nicht Apps von der Stange, sondern das sind dann eben schon wirklich, das sind sehr spezialisierte Dinge, die auch eine Testung dann hinter sich haben. Und so, das ist
jetzt dann eine ganze Reihe gibt. Wir reden jetzt erstmal mit Karl Wurm aus Barendorf. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Auch einen herzlichen guten Abend in die Runde.
Guten Abend. Guten Abend.
Herr Wurm, Ihre Fragen.
Ja, ich habe eigentlich gar keine Frage, sondern beteilige mich gerne, um von mir aus mal zu sagen, ich schmunzel so ein bisschen über das Thema, weil ich als jemand, der Technik erfahren ist, so mitbekomme, wie technikhörig Leute geworden sind mit diesen Apps. Ich habe noch nie eine Apps gebraucht oder benutzt und so weiter. Und für meinen Gesundheitsbereich wüsste ich auch gar nicht, was ich damit sollte. Also ob ich mich jetzt gesund fühle oder nicht, dafür brauche ich ja kein Computerprogramm, der mir das sagt, wie der Herr vorhin aus meiner Richtung oder aus meiner Sicht das auch richtig sagte mit diesem Körperindex. Ich würde mal sagen, das ist alles ein völlig überflüssiges Zeug mit Ausnahmen für Leute, wo es möglicherweise sinnvoll ist. Aber diese Anzahl ist aus meiner Sicht so verschwindend gering. Es geht hier um einen unglaublichen Markt, wo Dinge angeboten werden, so nach dem Motto, ich wusste gar nicht, wie glücklich ich leben kann ohne die Erfindung der nächsten 20 Jahre.
Ich glaube, Sie sprechen meinen Gesprächspartnern hier auch aus der Seele. Also es ist viel am Markt, wo erstmal Geld mitverdient wird, vieles, was nicht wichtig ist. Aber wir waren ja gerade an einem Beispiel, wo es eben wirklich sinnvoll ist, zur Unterstützung beispielsweise von Patienten, wenn es Patiententagebücher sind oder wenn es die Erfassung von Gesundheitsdaten bei chronisch Kranken ist. Wie ist da die Entwicklung? Ist das eher nur ein ganz kleiner Teil oder nimmt das zu, Herr Albrecht?
Das ist ja ein relativ ungefährlicher Bereich. Insofern kann man hier auch mehrere Entwicklungen erwarten und auch ohne großes Risiko umsetzen. Also das wird mehr geben in diesem Bereich. Die chronisch Erkrankten, die dann eben einen Komfort dadurch erhalten, dass sie diese Patienten oder die Daten so dokumentieren können, das wird dann eben schon genutzt. Inwiefern dann Alarmsysteme damit dann verbunden sind, das ist nochmal ein anderes Thema bei diesem. Aber wenn Sie sich überlegen, dass Sie eben dadurch Zeit gewinnen, ne, als Mensch, Sie haben dann mehr Zeit, die Sie Ihrer Familie widmen können, oder Sie können da ein Buch lesen, anstatt eben ein eigenes zu schreiben, indem Sie die Daten da dokumentieren, ist das schon ein
und
Effekt.
Und Sie haben auch weniger Facharzttermine beispielsweise. Also Sie können manche Kontrollen, die nötig wären, würden normalerweise in eine Facharztpraxis fahren, um eben die Untersuchungen machen zu lassen, und können durch ein digitales Controlling auch Zeit sparen.
Bei speziellen Systemen ist das der Fall. Das wird ja auch so erprobt, eben in der Kardiologie mit den Schrittmachern zur Zeit und so. Doch, in der Tat. Das wird auch sehr gern natürlich wahrgenommen, dass einerseits dieses Sicherheitsgefühl dann eben vorhanden ist. Das wird eben sehr, sehr gern dann auch angenommen.
Ich begrüße Marianne Block am Telefon aus Hamburg. Schönen guten Abend, Frau Block.
Guten Abend und guten Abend in Ihre Sendung. Also Folgendes, ich höre fast immer diese Sendung sehr gerne. Ist es, ich habe noch nicht mal einen Fernseher, da sehen Sie mal, wie ich hier lebe. Also ich brauche das auch alles nicht. Ist es nicht eine Überforderung der Leute, wenn sie ständig auf irgendeine Armbanduhr gucken, die natürlich keine ist, sondern total den Körper überprüft, von Kopf bis Zeh, und des Nachts, vielleicht piept da irgendwas in Ohrnähe, dann ist die Nachtruhe gestört. Also ich weiß nicht, was das alles soll. Ich meine, es ist wirklich sehr, sehr übertrieben und eine Überforderung ist sowieso da. Ich lebe sehr, sehr gesund, gehe nach Möglichkeit nicht zum Arzt, beobachte mich rein menschlich mit Kopf und so weiter. Und all diese Dinge, ich weiß nicht, das ist eine ganz große Übertreibung. Wo schwappt denn das jetzt wieder alles hier aus China oder aus Amerika?
Ja, wer sind die? Das greife ich mal auf, Frau Block. Vielen Dank für das Stichwort und danke Ihnen auch ganz herzlich für den Anruf aus Hamburg. Wer treibt diese Entwicklung eigentlich? Ist das die IT-Industrie, die immer neue Sachen auf den Markt bringt? Sind das junge Start-up-Unternehmen, die sagen, ich will mit einer guten Idee Geld verdienen?
Das ist ein Synergismus, Frau Heckmann. Das sind ganz viele. Also der Markt ist ja so aufgebaut, dass sich hier jeder beteiligen kann. Und mit jeder ist wirklich sprichwörtlich jeder gemeint. Jeder kann eine App anbieten über die Gegebenheiten, die eben die dieser Vertrieb von den großen Herstellern dann eben gegeben wird. Der Zugangsweg ist sehr, sehr niedrig. Mhm. Man bezahlt $100, fängt an, eine App zu programmieren, reicht die ein und dann ist die veröffentlicht.
Und niemand kontrolliert, ob das sinnvoll ist oder nicht, nur in Ausnahmefällen.
Der Markt ist eben so liberal, da ist nicht groß Kontrolle vorgesehen. Mhm. Das würde auch das Businessmodell dann eben halt ein bisschen torpedieren. Ja. Aber da gibt es eben halt auch den Unterschied zwischen den Gesundheits-Apps, wo es eigentlich mehr oder weniger unproblematisch ist, und dann eben diesen Apps, die auch Medizinprodukte darstellen, und die werden sehr wohl kontrolliert.
Mhm. Und einige entwickeln sie sogar selbst an der Medizinischen Hochschule Hannover, da werden wir sicherlich gleich drauf kommen, aber ich begrüße jetzt erstmal bei mir im Studio meine Kollegin Silvia Buckel, die nämlich die Mail-Zuschriften ausgewertet hat, die wir bekommen haben.
Genau, und es sind doch einige gekommen und es geht aber auch viel so Kritisches dahingehend, dass Hörer sagen, sie möchten also nicht, dass Gesundheitsdaten von ihnen da bekannt werden und weitergereicht werden oder zum Beispiel auf der Versichertenkarte gespeichert werden. Das sagt zum Beispiel Silvia Rickert, sie hat uns per Facebook geschrieben, sie ist also absolut dagegen, dass Gesundheitsdaten auf der Versichertenkarte gespeichert werden, wenn es soweit ist. Und in eine ähnliche Richtung geht Ilona Weller aus Hamburg. Die möchte ich mal gern ein bisschen kurz vorlesen. Sie fragt, möchten Sie etwa, dass jede Krankheit, die jemals bei Ihnen diagnostiziert wurde, für jeden weiteren Arzt auch lesbar ist, für jeden Apotheker auch, dass Sie mal nur angenommen unter einem Burnout litten oder eine Psychotherapie gemacht haben. Und sie bringt das auch in Zusammenhang mit Berufsunfähigkeitsversicherungen. Zum Beispiel, wenn die Tochter in der Jugend mal ein halbes Jahr in der Klinik war wegen Essstörungen, wird die später dann mal eine Berufsunfähigkeitsversicherung bekommen. Also das sind so Fragen und Zweifel, die die Leute haben. Und dann geht es eben auch darum, dass möglicherweise Arbeitgeber an diese Daten kommen könnten. Da gibt es also auch Bedenken und Ängste, auch gerade zum Beispiel im öffentlichen Dienst. Ja, das ist ein großer Punkt.
Stichwort Gesundheitskarte. Auch das ist ja diese elektronische Gesundheitskarte, eine Entwicklung der Digitalisierung in der Medizin, und damit befasst sich ja unter anderem der Telematikausschuss der Bundesärztekammer, in dem Sie Mitglied sind, Herr van Dijk. Welche Daten sollen denn auf diese elektronische Gesundheitskarte eigentlich kommen? Bisher ist da ja so gut wie nichts drauf.
Die Aufgaben und die Daten, die auf diese Gesundheitskarte nachher kommen sollen, sind auch unterschiedlich verteilt. Für die Bundesärztekammer war das der Bereich des Notfalldatensatzes. Dazu muss man sagen, zur Datensicherheit. Grundsätzlich ist es so, dass der Inhaber dieser Karte zustimmen muss, wenn diese Daten auf diese Karte gebracht werden sollen. Das heißt, wer nicht will, muss nicht. Es wird keiner gezwungen. Auf seiner Karte sollen dann später auch seine elektronische Fallakte, da wäre dann zum Beispiel drauf, dass dort bestimmte Krankheiten mal gewesen sind. Aber auch dort hat er ein Mitbestimmungsrecht und kann sagen, die und die Daten möchte ich da nicht sehen lassen. Darauf muss man ihn immer hinweisen, dass bestimmte Erkrankungen bestimmte Spätfolgen haben können, und wenn die dann nicht auf der Karte sind, könnte es zu Irrtümern führen.
Also auch die Bundesärztekammer hat ja eine Zeit lang mal vor Datenschutzproblemen eben gewarnt, wie weit immer noch. Also kurzum das, was die Hörerinnen und Hörer da sagen. Die Befürchtung ist nicht unberechtigt.
Die Ängste sind unberechtigt oder sind verständlich, aber so wie im Moment die Karte aussieht, wird es da keine größeren Probleme erstmal geben. Witzig ist, dass dort jemand Facebook nutzt. Da die Daten sind garantiert jetzt schon beim NSA vorliegend und gut lesbar.
Okay, vielleicht weitere Hörerreaktionen.
Genau, auch noch mal ein bisschen kritisch dahingehend, dass sich Hörer fragen, wem nutzen diese digital erfassten Daten tatsächlich? Mir individuell für meine Gesundheit oder am Ende doch Unternehmen, Fitnessgeräteherstellern, den Versicherungen, möglicherweise mal Arbeitgebern. Also zum Beispiel schreibt Thomas Frerich aus Hannover, man muss sich darüber im Klaren sein, dass nahezu alle Apps ihr Geld mit den erhobenen Daten verdienen. Im Falle der sogenannten Gesundheits-Apps sind vital Parameter Gold wert für Krankenversicherungen, zukünftige Arbeitgeber etc. Es geht also auch in diese Richtung. Und dann eben hilft mir das wirklich individuell, die vielleicht Selbstvermessung
kurz,
per App.
Kurz bei dem Punkt mal, also wer profitiert von diesen Daten, mal abgesehen davon, dass jeder Einzelne sich selbst kontrollieren kann und es ihm vielleicht gut tut, wenn er sieht, dann und dann habe ich meine 10.000 Schritte zusammen. Wer hat Interesse an diesen Daten?
Jeder, der Ihnen auch was verkaufen will, zum Beispiel. Also es ist sehr interessant für Werber zu wissen, wer ist jetzt meine Zielgruppe. Und mit diesen Geräten, die Sie bei sich tragen, mit den Smartphones zum Beispiel, die permanent ja auch aufzeichnen und senden können, dafür sind sie ja gebaut, wird aber Ihr Lebensumfeld eben halt auch gleich mitgetrackt. Ne? Da sieht man eben halt, wo Sie sich aufhalten. Ihr Kaufverhalten wird da mit analysiert. Kann man machen. Und wenn Sie bei Online-Buchhändlern zum Beispiel etwas kaufen, da wird ja die Suche sogar eben halt schon mitgeschnitten, ne? Damit man weiß, was hat denn jetzt Herr Dr. Albrecht denn da sich ausgesucht, können wir ihm da nicht Vorschläge machen und ähnliches. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Der nächste Schritt ist aus Individuum. Erstmal ist es aggregiert interessant. Man sammelt von Gruppen, die man dann in Altersgruppen und Wohnbereiche und soziale Situationen dann eben bündelt und dann gezielt Werbung schaltet für die Gruppen. Aber natürlich kann es auch Szenarien geben, dass dann individuell geschnittene Werbung zugestellt wird mit individuell zugeschnittenen
gegen
Preisen.
Gegen Werbung könnte man sich ja noch wehren. Aber wenn Gesundheitsdaten jetzt oder Fitnessdaten zum Beispiel beim Arbeitgeber landen, wäre es ja vielleicht nicht ganz so erwünscht.
Und da haben sie nichts zu suchen. Also das ist ganz klar. Da gehört das nicht hin. Aber dieses Facebook-Beispiel fand ich ganz gut. Natürlich schauen Unternehmen dann auch ganz gerne mal in die Facebook-Profile ihrer Nutzer, um zu schauen, wie denn das jetzt war mit dem kranken Tag und der Party, die dann vielleicht dann darstellt. Also da kann man aus dem Umfeld der verfügbaren Daten schon eine Menge ablesen.
Wir haben Hörer in der Leitung, warten, aber wir machen mal weiter mit den Mailfragen.
Genau. Ein Hörer sagt auch, naja, das könnte diese ständige individuelle Gesundheitscheck, könnte auch so einem das Gefühl vermitteln, man hat sein Leben unter Kontrolle. Aber ist das wirklich so? Oder lenkt es eigentlich von den tatsächlichen Problemen ab? Ja, also ich messe wunderbar meine Schritte, aber in Wirklichkeit habe ich vielleicht meine Beziehung nicht im Griff oder habe Stress mit den Kindern. So, also er stellt das so ein bisschen in Frage, weil wir immer mehr vermessen und denken, wir hätten es dann im Griff.
Herr von Dijk.
Mit dieser Ansicht liegt er absolut richtig, denn das Messen meiner Funktion gehört nicht zum evolutionären Bereich, den der Mensch in den letzten 300 Milliarden Jahren durchlaufen hat. Wir fühlen, wir riechen, wir merken, wir nehmen unsere Sinne und wir prüfen unseren Körper in Ruhesituationen hauptsächlich. Da kann man natürlich auch seine Schritte zählen. Was Herr Albrecht eben schon sagte, ist korrekt, absolut richtig. Es kann motivierend wirken und damit auch präventiv für und gegen spätere Erkrankungen, dann ist es eine wunderbare Sache. Mache ich meinen Seelenheil davon abhängig, dann sollte der vielleicht der Psychologe oder Psychiater eher behandeln als der Sportmediziner.
Es war noch eine Frage, jetzt die auf die Sendung, sich auf die Visitesendung im NDR-Fernsehen bezieht.
Genau, eigentlich eine ganz praktische. Da hat man diesen wunderbaren Chip unter der Haut gesehen, mit dem man also seinen Blutzucker messen kann. Und da möchte eine Hörerin ein Hörer, wie heißt das Verfahren oder das Gerät und wann bekommt man das? Also er möchte das gerne haben wohl.
Ich fürchte, er wird das nicht so ohne weiteres bekommen. Das ist noch recht neu. Es wird von einer Kasse angeboten. Ich kann jetzt nicht sagen, welche die das jetzt im Programm hat. Wissen Sie das zufällig?
Nein, auch nicht.
Das Produkt ist, soweit ich weiß, von Abbott.
Ja.
Ich denke aber, dass die Visite-Redaktion doch sicherlich diese Daten dann auch noch auf die Webseite stellt.
Mhm. Also zu den einzelnen Produkten. Für alle, die das jetzt hier an dieser Stelle hören, die Sendung im NDR Fernsehen nicht gesehen haben, die Sendung steht auch nochmal mit den Informationen auf der Internetseite unter ndr.de/visite in diesem Fall. Wir kommen zu den Hörern, die schon beide ganz lange warten. Wilfried Wüstenhagen aus Ludwigsfelde, Sie waren zuerst dran. Ihre Frage, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Frau Heckmann, die beiden Doktoren, Herr Albrecht und Herr Dr. van Dijk. Ja, es geht wirklich um diesen Sensor. Ich bin Langzeitdiabetiker, ich muss 5 bis 6 Mal am Tag meinen Blutzucker messen als Insulinpumpenträger und sehne mich schon lange nach einem solchen Messsystem. Aber ja, mit den Schritten, weil jetzt hörte ich ja gerade, wie viele Schritte da nur nötig sind, um die zu zählen und so weiter. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Schritte ich noch tun muss, um an ein solches Gerät zu kommen.
Ja, das ist eine ganz praktische Frage. Wie macht man das, wenn man jetzt von so einer Anwendung hört? Ich frage mal Sie, Herr Albrecht, die Sie auch so die Entwicklung auf dem Markt solcher Apps und digitalen Geräte beobachten. Ich habe das gehört und ich möchte gerne Kontakt kriegen zu jemandem. Würden die Sie anschreiben an der MAH? Vermutlich nicht. Wo geht man hin? Wo fragt man nach?
Ich fürchte, der Schritt geht erstmal zur Kasse, um da zu fragen oder sich zu informieren, was denn die Kasse anbietet, ob da bestimmte Modellversuche laufen und wo das angeboten wird. Eben dieser Sensor ist auch nicht flächendeckend, sondern es wird erstmal erprobt. Er wird nicht von allen Kassen angeboten und insofern ist das schon davon abhängig, ob die Kasse das jetzt im Programm hat und ob die sich dann innovativ zeigt und solche Technologien dann eben halt auch ausprobiert und zur Verfügung stellt.
Haben Sie das schon mal gemacht, Herr Wüstenhagen?
Ja, ich habe bei meiner Kasse nachgefragt. Die halten sich bedeckt, die antworten gar nicht auf Mails. Ich war auch persönlich da in der Geschäftsstelle, habe da nochmal nach einer Woche nachgefragt und ja, die hätten immer noch mehr zu tun und was anderes zu tun und geben mir keine Antwort. Ich weiß aber, dass zwei Kassen, das stand ja auch in der Zeitung, kann man ruhig sagen, die TK und die DAK sowas für ihre Patienten vorsehen. Mhm. Und weil die ein bisschen weiterdenken und wissen um die Spätfolgen von Diabetikern, die beim Diabetes auftreten und haben da mehr strategische Ziele, wenn sie die Kosten übernehmen.
Ich greife mal, danke Ihnen, Herr Wüstenhagen, ganz kurz das Stichwort Kosten auf. Was ist da eigentlich an Investitionen nötig, um solche Neuerungen wie jetzt für Diabetespatienten auf den Markt zu bringen? Und wer zahlt das? Woher kommt das Geld für solche Entwicklungen? Wer hat das Interesse dran? Sitzt auch die Politik hinter und sagt, wir haben eigentlich ein Interesse, zum Beispiel die Diabetespatienten in Deutschland besser zu versorgen, weil langfristige Kosten ja damit auch vermieden werden können?
Also bei diesem Produkt steckt sicherlich die Firma dann dahinter, die natürlich ein Interesse hat, das herzustellen und dann eben halt auch zu verkaufen. Und das ist auch aufwendig, so ein Produkt herzustellen. Das heißt, mit ein paar tausend Euro ist das nicht getan. Mhm. Ne, da sind viele Entwicklungsschritte notwendig. Es muss dann eben auch durch bestimmte Prüfungen halt durchlaufen haben. Und da steckt sehr viel Geld drin. Das wird privat nicht zu finanzieren sein. Ob das dann Initiativen dann mit unterstützen können, das sicherlich aber alleine tragen bei so einer hochtechnischen Entwicklung.
Wahrscheinlich dann wirklich besser. Man kriegt irgendwie Kontakt über Studienzentren und hat vielleicht die Chance, an irgendwas teilzunehmen.
In der Studie teilzunehmen, ja.
Klaus-Dieter Kroh aus Hamburg wartet ebenfalls schon eine Weile in der Leitung. Schönen guten Abend, Herr Kroh.
Ja, schönen guten Abend.
Ihre Frage.
Ich habe schon eine ganze Menge jetzt mitgekriegt und einige Fragen haben sich bei mir schon geklärt dadurch. Meine Frage wäre noch mit diesem Chip. Der bleibt unter dem Arm, unter der Haut oder wie wird der implantiert? Oder das interessiert mich noch.
Sie platzieren den selbst quasi. Der Chip ist auch außerhalb, der ist auf der Haut. Das, was misst, ist ein ganz dünnes Filament, ein Härchen, was eben eingeführt wird in die Haut. Sehr, sehr dünn, soll nicht sehr schmerzhaft sein. Die meisten merken das nicht. Und das verbleibt dann bis zu 2 Wochen in ihrer Haut.
Jo. Aha. Und wird dann neu gesetzt dann nach 2 Wochen oder wie ist das?
Richtig, Herr Kroh, genau. Das wird dann neu gesetzt 2 Wochen später.
Aha.
Okay.
Aber ja, das gut, setzen Sie selbst dann, ne? Das macht dann nicht der Doktor, sondern das können Sie dann selbst machen.
Ja, das ist interessant. Ich habe schon gehört, dass es durch die TK eventuell auch
Wollen wir hier mal nicht so viel Werbung für eine Kasse machen?
Ich bin selbst TK-Mitglied und werden wir mal schauen.
Okay. Herr Kroh, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir kommen noch mal zu den speziellen Apps. Ich habe es eben verraten, Sie entwickeln an der Medizinischen Hochschule auch eigene Apps und haben mir so ein bisschen was davon verraten. Unter anderem gibt es einen virtuellen Dolmetscher für Gebärdensprache, der Gehörlosen beim Arztbesuch helfen soll. Das ist eine Entwicklung zusammen mit der TU Braunschweig. Herr Albrecht, wie funktioniert das genau? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist ein digitales Wörterbuch, wenn Sie das so wollen. Ne? Da sind bestimmte Sätze vorgefasst und sortiert, die dann in der Regel benutzt werden können oder die eben in dem Alltag vorkommen. Und hinter diesen Sätzen, die jeder lesen kann, stehen dann quasi Gebärdensprachvideos, die von Muttersprachlern, in dem Falle dann eben Gehörlosen, dargestellt werden und aufgezeichnet wurden. Und wenn Sie dann jetzt als Doktor meinetwegen oder als Schwester eine Frage haben, die Sie an den Gehörlosen stellen möchten, der eben nur die Gebärdensprache spricht, haben Sie dann die Möglichkeit, das auszuwählen und der Patient liest es dann oder sieht es dann eben halt in seiner eigenen Sprache, was dann schon recht angenehm ist.
Mhm. Sag mir mal kurz die Telefonnummer für eine letzte Fragerunde per Telefon 08000 441777, 08000 441777. Eine andere App, von der Sie mir erzählt haben, dass die entwickelt worden ist mit der Niedersächsischen Ärztekammer zusammen, ist eine für Patienten, die neue Hüft- oder Kniegelenke implantiert bekommen haben. Was ist das für eine App?
Das ist ein Projekt, was die intersektorale Versorgung eben verbessern
intersektoral,
soll.
Intersektoral, das kann sich ja, keiner vorstellen.
Nein, das ist klar, das verstehe ich auch, das möchte ich ganz kurz darstellen. Es geht darum, dass Menschen natürlich im Krankenhaus operiert werden, aber sie werden ja weiter behandelt. Und zwar nicht im Krankenhaus, sondern in Reha-Kliniken von niedergelassenen Kollegen. Und das sind zwei unterschiedliche Sektoren. Der stationäre im Krankenhaus und dann der ambulante, das ist dann eben halt draußen. Und es kommt mitunter zum Informationsverlust zwischen diesen beiden Sektoren. Und der Leidtragende ist leider immer dann der Patient, denn der steckt dann dazwischen fest und er kann gar nichts dazu. Und die Ärztekammer Niedersachsen zusammen dann eben mit der Medizinischen Hochschule Hannover und sechs Reha-Kliniken haben sich dann zusammengesetzt und überlegt, wie man da Abhilfe schaffen kann. Und das mündete darin, dass ein Behandlungspfad abgestimmt wurde. Das
also kurz gesagt wird, wie, in welcher Reihenfolge die Behandlungsschritte sind.
Man hat sich darauf geeinigt und es ist jetzt jedem Beteiligten klar, auch von Versorgerseite aus, wie es laufen soll. Das ist ein wirklich ein großer Schritt. Sie müssen sich das vorstellen, Sie müssen ja viele Leute unter einen Hut bringen, viele Meinungen. Aber es wurde eben fokussiert auf das Patientenwohl und das ist natürlich...
Das heißt, mit dieser App habe ich dann als Patient sozusagen mein kleines digitales Projektmanagement für meine Knieimplantation oder Hüftimplantation und weiß dann, was kommt als nächstes. Und da gibt es außerdem auch noch Tipps, wie man sich, was man für Übungen machen kann.
Also nicht nur das. Also welche Übungen anstehen. Erstmal, Sie geben ja auch Ihr Operationsdatum und Entlassungsdatum und daran wird dann eben wirklich zu Ihrem persönlichen Fall, zu sich selbst eben diese Timeline, dieser Termin Plan quasi aufgestellt und Sie kriegen dann passend zu dem jeweiligen Tag die Informationen, die Sie dann auch brauchen.
Und solche Apps würde man dann zum Beispiel empfohlen kriegen von dem Arzt oder von der Klinik, die operiert, weil die das kennen und weil die da Bescheid wissen. Oder geht das jetzt für alle Patienten in Niedersachsen, die eine Hüft- oder eine Knieoperation haben?
Wir entwickeln ja frei, das heißt, wir machen ja da kein Geld mit. Jeder kann sich diese Apps auch herunterladen. Natürlich ist diese App aber speziell für die Gegebenheiten in Niedersachsen abgestimmt mit diesen Kliniken und eben dem Anna-Stift, der orthopädischen Klinik im Anna-Stift,
in Teil der
Hochschule, genau. Und hier läuft auch eine Studie zu, die das dann eben beurteilt. Aber die Applikationen sind natürlich frei herunterzuladen und jeder kann sich das dann eben halt anschauen. Aber es ist eben halt die Abstimmung nötig unter den einzelnen Behandlern. Und das ist jetzt hier geglückt in diesem Falle. Aber in einem anderen Bundesland oder in einem anderen Kreis sieht es derzeit dann vielleicht noch anders aus.
Unter der Telefonnummer 08000 441777 hat uns Thomas Weber aus Göttingen angerufen. Schönen guten Abend, Herr Weber.
Ja, schönen guten Abend, wunderschönen Abend ins Studio. Ich gehe ein paar Minuten zurück in Ihre Sendung. Ich hatte da eben etwas sehr gestört. Also ich selbst nutze solche Apps gar nicht. Ich bin auch sehr kritisch, was Weitergabe von Daten angeht. Ich bin auch kein Facebook-Nutzer. Aber mir ist da was aufgefallen. Und es gibt ja Menschen, die nutzen Facebook und geben dort die Daten preis, die sie preisgeben wollen. Und wenn medizinische Daten über Apps erhoben werden und irgendwo gesammelt werden, es steht ja ein Markt dahinter, der Interesse an den Daten hat, irgendwo auch. Außerhalb des Gesundheitsbetriebs, also kommerzielle Interessen, die ja mit der Zeit wachsen werden. Und ich bin da sehr, sehr skeptisch, weil diese sensiblen Gesundheitsdaten, wenn ich zum Arzt gehe und dort vielleicht auf der Gesundheitskarte in Zukunft Daten gespeichert werden, wer weiß, was damit in weiterer Zukunft passiert, die im Vertrauen an den Arzt weitergegeben werden. Die Entscheidung des Individuums ist immer eine individuelle. Und ich kann in vertrauensvollem Gespräch mit dem Arzt das weitergeben, was ich weitergeben will, aber das davon abgesehen, dass Daten eventuell weitergereicht werden könnten, weil irgendein Markt daran Interesse hat oder ist erwähnt worden, arbeitsmarkttechnische Zusammenhänge. Ich finde das viel zu sensibel, als da so locker mit umzugehen. Und ich finde, man sollte dann Augenmerk darauf haben, dass die massenhafte, freiwillige und leichtfertige Weitergabe von Daten, man sollte da sehr umsichtig mit vorgehen. Und ob ich persönlich bei Facebook Daten weitergebe oder nicht oder über irgendwas auch immer in meinem Leben, die Freiwilligkeit ist das Individuelle daran und man sollte da halt, finde ich, vorsichtig mit umgehen und auch sehr kritisch.
Ich glaube, das deckt sich auch mit dem, was in der Bundesärztekammer in den Telematikausschüssen diskutiert wird gerade, Herr von Dijk.
Korrekt. Es ist, ich stimme Ihnen voll zu. Nicht nur die Sensibilität dieser Daten ist natürlich eine Aufforderung an die, die damit arbeiten, auch entsprechend vorsichtig umzugehen. Allerdings so Patientendaten oder Krankendaten waren bislang in dieser Menge auch nicht verfügbar. Natürlich in den Archiven der Krankenhäuser und wo sie dann in der Regel 30 Jahre vor sich hin liegen. So groß ist das Interesse nicht, wie immer allgemein angenommen wird. Und sicher bei VIPs oder Vibes oder bei bekannten Prominenten würde man gern mal reinschauen, aber unseren Erfahrungen nach aus den Krankenhäusern haben wir also selten jemanden gefunden, der ins Archiv eingebrochen ist, um sich irgendwelche Akten zu besorgen.
Es war das, ja aber dann auch viel umständlicher, als es jetzt heute sein würde, um digitale Daten und Datenbanken zu durchforsten.
Ist richtig. Das ist natürlich richtig.
Das ist eine Entwicklung, die wir vielleicht noch gar nicht so ganz absehen können. Lassen Sie mich noch einen ganz anderen Aspekt zum Schluss ansprechen. Es wird ja oft gesagt, mit den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung kann man, zumindest was die Telemedizin anbelangt, auch ein bisschen was tun gegen den Ärztemangel. Ist das so, Herr von Dijk?
Gegen den Ärztemangel natürlich nicht. Man kann den Ärztemangel damit vielleicht erträglicher gestalten. Es gibt Möglichkeiten in der Zukunft, um bestimmte Untersuchungen oder Diagnostikvorgaben.
Wir hatten ja so ein paar Beispiele heute auf NDR Info, die sind auch noch auf unserer Homepage zu sehen, dass zum Beispiel das UKE in Hamburg Kliniken in der Region in Winsen, Luhe, in Husum und auch in Soltau unterstützt, wenn es um Schlaganfallpatienten geht, dann machen die so eine Videokonferenz und können, wenn der Arzt in Winsen oder in Husum Rat braucht, dann kann die sogar Patienten untersuchen per Videokamera, die so hochauflösend sind, dass man sogar die Augen untersuchen kann. Das ist ein Beispiel unter vielen, die Überwachung von Herzpatienten, auch mithilfe von Kollegen an der Charité in Berlin, in Greifswald, in Mecklenburg-Vorpommern, in vielen Regionen, auch in Brandenburg ist das der Fall, sind zwei Beispiele. Sie hatten noch was ganz anderes, dass es nämlich auch die niedergelassenen Praxen interessieren könnte. Stichwort Augenarztmangel.
Wenn wir in die Zukunft schauen, ist es natürlich möglich, dass in dünn besiedelten Gebieten, darum geht es erstmal in erster Linie, Fachärzte Mangelware sein werden, weil für den Facharzt nicht genügend Patientenvolumen vorhanden sein wird. Aber es ist natürlich denkbar, dass ein niedergelassener Hausarzt in seiner Praxis entsprechende Apparaturen hat, zum Beispiel zur Untersuchung von Augen, und diese Bilder dann der Augenpraxis zuspielt, in Echtzeit, auch in Videokonferenzen dann diesem Patienten auch zeigt, sodass der Augenarzt entscheidet, nicht jetzt automatisch Therapie, sondern will ich diesen Patienten sehen oder kann der Hausarzt mit seinen Möglichkeiten eine Vorbehandlung starten bis hin zu einem augenärztlichen Kontakt. Damit kann man nicht nur bei den Augenärzten, das geht bei Hautärzten so, es geht natürlich auch insbesondere in neurologischen Situationen so, das ist schon angeklungen, das muss ja nicht nur ein Schlaganfall sein, wir haben auch andere Erkrankungen oder beginnende Erkrankungen, die auf diese Art und Weise schon mal vordiagnostiziert werden können. Es kann mit Hilfe des Hausarztes eine Vorauswahl eingeleitet werden, die dann über diese Führung dann zum Facharzt führt.
so dass der Patient sich nicht selbst monatelang um irgendeinen Termin kümmern muss, weil er den Verdacht hat, mir geht's nicht so gut. Ne?
Wird es das in 10 Jahren überall geben? Noch ist das ja, wie Sie mir gesagt haben, eine reine Überlegung.
Ja.
Es gibt es so in dieser Breite bisher nicht. Haben wir in 10 Jahren in jeder allgemeinärztlichen Praxis auf dem Lande gleich noch mehrere Geräte, um sozusagen Videokonferenzen mit Fachärzten machen zu können?
Ich denke, die Apparatehersteller werden da sehr schnell sein. Das nächste Problem, was wir haben, ist, dass das Fernbehandlungsverbot der Ärzte, das steht in ihrer Berufsordnung, dem noch entgegensteht. Wir haben zwar den Hausarzt an der Seite, aber wir können uns natürlich auch Dinge vorstellen, die ohne Hausarzt passieren können. Dass sich jemand von zu Hause aus meldet und sagt, so, jetzt mache ich bei Dr. so und so mal eben kurz eine Vorstellung. Der hat das ja angeboten. Mhm. Dazu muss die Berufsordnung natürlich entsprechend geändert werden, ja, damit diese Dinge noch möglich wird.
Ich frage nur ganz rasch Sie, Herr Albrecht, ganz schnell, haben wir in 10 Jahren alle Fitness-Apps auf dem Smartphone, die wir nutzen und die individualisierten Krankenkassentarife?
Nein, das denke ich nicht. Wir werden mal schauen, wenn wir die Glaskugel jetzt mal schon...
Das denken Sie nicht, das ist ja schon mal beruhigend. Dr. Urs Vito Albrecht aus Hannover, Dr. Günther van Dijk, meine Gäste heute Abend. Das war die Redezeit in Kooperation mit Visit im NDR Fernsehen. Zu sehen auch auf unserer Homepage ndr.de/redezeit. Mein Name ist Ulrike Heckmann. Und wir haben auch morgen Abend eine Redezeit wieder hier auf NDR Info, schon ab 20.30 Uhr. Thema dann, 4 Jahre nach Fukushima ist die Energiewende ins Stocken geraten. Sie können wieder mitdiskutieren, online schon jetzt, ndr.de/redezeit. Schönen guten Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.